Inforadio Podcast.
Herzlich willkommen zum landespolitischen Wochenrückblick und diese Themen erwarten Sie heute unter anderem. In Berlin fehlen bald 25.000 Schulplätze. Am BER haben die technischen Prüfungen durch den TÜV begonnen und Berlin hat bald nicht mehr ganz so viel Geld wie zurzeit. Mein Name ist Holger Hansen. Die Nachricht schlug in dieser Woche ein wie eine Bombe. In 2 Jahren fehlen in Berlin rund 25.000 Schulplätze. Und in den Jahren danach baut sich das Defizit noch weiter auf, falls es bei den bisherigen Planungen bleibt. Die erschreckenden Zahlen ergeben sich aus den eigenen Berechnungen der Senatsbildungsverwaltung. Und seit sie bekannt sind, ist die Aufregung groß. Die CDU fordert den Rücktritt von Bildungssenatorin Sandra Scheres, SPD. Die FDP will die Abgeordnetenhaussitzung in der kommenden Woche für mehrere Stunden unterbrechen, um in der Zeit einen Bildungsgipfel zu veranstalten, der nach Lösungen für die Probleme suchen soll. Ute Schumacher fasst für uns nochmal zusammen, wo sich voraussichtlich welche Lücken auftun.
Knapp 340.000 Schüler werden 2021 voraussichtlich in Berlin schulpflichtig sein. Trotz Schulschnellbauprogramm, Erweiterungsbauten und Containerplanungen gibt es bisher für rund 25.000 dieser Schülerinnen und Schüler noch keinen Schulplatz. Berlin-Schulsenatorin Sandra Scheres.
Die Zahlen bedeuten ja, dass wir jetzt eine Transparenz auch darüber haben, was wir an Bedarfen haben. Und das ist eine Riesenherausforderung, eine Mammutaufgabe, die die Bezirke in Zusammenarbeit mit uns zu stemmen haben, auch gerade im nächsten Jahr.
In Zahlen ausgedrückt sieht das Problem so aus. In 9 Berliner Bezirken gibt es in 2 Jahren zu wenig oder viel zu wenig Grundschulplätze. Am größten ist das Problem in Pankow, Lichtenberg und Mitte. Mehr Plätze, als eigentlich gebraucht werden, gibt es vor allem in Neukölln. Bei den weiterführenden Schulen sieht es ähnlich aus. Plätze in integrierten Sekundar- oder Gemeinschaftsschulen fehlen vor allem in Treptow-Köpenick und Mitte. Nur in Neukölln gibt es auch hier voraussichtlich 400 Plätze mehr, als gebraucht werden. Berlins Gymnasien werden ebenfalls zu wenig Schulplätze anbieten können. Hier führt wieder Pankow die Liste der Bezirke an, die den größten Schulplatzmangel haben, gefolgt von Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg. Kein Problem mit Gymnasialplätzen werden in 2 Jahren in Charlottenburg-Wilmersdorf erwartet. Und auch in Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf sieht es einigermaßen gut mit Gymnasialplätzen aus. Insgesamt ist der Mangel aber eben rund 25.000 Schulplätze groß. Und wer muss etwas tun, damit sich das ändert? Bildungssenatorin Scheres erklärt, für den neuen Doppelhaushalt ja nochmal 100 Millionen Euro für Schulneubauten zusätzlich erstritten zu haben. Sie zeigt deshalb auf die Bezirke. Die sollen mit dem Geld nun bauen.
Auf freien Flächen, auf dem Schulhof oder auch auf Wiesen fliegende Klassenzimmer, also Holzbauten oder auch Container aufstellen zu müssen. Das reicht aber nicht aus. Die Bezirke müssen ihre Schulen durchgehen und ganz genau schauen, wo sie zusätzliche Kapazitäten schaffen können.
In der Pflicht sieht Bildungssenatorin Scheres also vor allem die Bezirke. Und was sagen die? Pankows Schulstadtrat Thorsten Kühne, CDU zum Beispiel, würde gern schneller bauen lassen. Aber dafür brauche er mehr Personal.
Wir haben für Pankow in der Planung 24 komplett neue Schulen und an 40 Schulen sollen Schulplätze durch Ausbau geschaffen werden. Das alles gleichzeitig zu machen, das geht im Augenblick nicht. Da brauchen wir zusätzliche Ressourcen.
Aber nicht nur an fehlenden Schulplätzen gab es zum Start des neuen Schuljahres Kritik. In sehr deutlichen Worten haben Elternvertreter kritisiert, dass ihrer Meinung nach zu viele Schüler die Schule ohne Abschluss beenden, zu viel Unterricht ausfällt und im bundesweiten Leistungsvergleich Berliner Schülerinnen und Schüler immer noch viel zu schlecht abschneiden. Das sei ein katastrophaler Start ins neue Schuljahr. Bildungssenatorin Sandra Scheres reagierte auf die Kritik. Sie kündigte nun eine Qualitätskommission an. Darüber berichtet Kirsten Buchmann.
Das Land Berlin pumpt viel Geld in sein Schulsystem, findet Bildungssenatorin Sandra Scheres. Trotzdem schneiden Schüler in Leistungsvergleichen schlecht ab. Nun geht es der Senatorin darum, mithilfe einer Qualitätskommission herauszufinden, ob die Ressourcen richtig eingesetzt werden.
Was wir jetzt gerade ganz konkret umsetzen, ist eher zusätzlicher Deutschunterricht und dass wir klar vorgeben, was denn in der zusätzlichen Deutschstunde stattfindet, dass man da sich das auch nochmal genauer betrachtet, ob es die richtigen Maßnahmen sind. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel.
Zu der Qualitätskommission sollen unter anderem Vertreter des Landesschulbeirats, des Landeselternausschusses, der Unis, der Wirtschaft, des Landesschülerausschusses und der der Gewerkschaften gehören. Der Bildungsforscher Olaf Köller aus Kiel soll die Qualitätskommission leiten. Er freut sich, wenn er in der Praxis etwas bewegen kann. Seine erste Diagnose: Berlin habe dieselben Probleme wie viele andere Bundesländer.
Eine verändernde Schülerschaft, Schwierigkeiten bei der Neurekrutierung von Lehrkräften, viele Schülerinnen und Schüler mit Lernproblemen. Also ich glaube, das ist nichts Spezifisches für Berlin. Nur man muss es natürlich, wie die anderen Länder es auch tun, diese Probleme angehen. Und man muss darüber nachdenken, wie man das System insgesamt so verbessern kann, dass es zum Wohle der Schülerinnen und Schüler geschieht.
Dass nun eine Kommission dafür sorgen soll, die Unterrichtsqualität zu erhöhen, der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tom Erdmann, ist da skeptisch.
Wenn diese Kommission nur zum Ziel hat, bessere Daten zu produzieren und nicht die Arbeitsbedingungen von Pädagoginnen und Pädagogen im Blick hat, dann können wir uns daran nicht beteiligen.
Bessere Lernergebnisse verspricht er sich vielmehr davon, wenn mehr Pädagogen mit den Kindern arbeiten.
Das kennen wir aus Finnland, das kennen wir aus Dänemark. Das ist alles personalintensiv und die Bäckerei, die Lehrkräfte bäckt, die gibt es leider noch nicht. Aber das Ziel muss sein, dass wir nicht mehr das Prinzip haben, ein Lehrer, eine Klasse mit 28 Kindern mit unterschiedlichen Bedarfen, das wird nicht funktionieren.
Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wiederum hat beantragt, einen Bildungsgipfel einzuberufen. Sie fordert unter anderem, Lehrer wieder zu verbeamten, um den Fachkräftemangel zu beheben. Zudem sollten Quereinsteiger besser verteilt werden mit einer maximalen Quote von 20% pro Schule.
Schulstart war in dieser Woche auch in Brandenburg. Verglichen mit Berlin gibt es im Nachbarland aber weniger Aufregung und eine Rekordzahl an neu und unbefristet eingestellten Lehrkräften. Ohne Seiteneinsteiger allerdings wären auch Brandenburgs Schulen aufgeschmissen. Schulstandorte müssen im neuen Schuljahr erstmal nicht aufgegeben werden. Thorsten Südow berichtet aus Potsdam.
Die etwa 900 Schulen in Brandenburg haben alles, was sie benötigen, um den etwa 292.000 Kindern und Jugendlichen gute Lernbedingungen zu garantieren, sagt Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD.
Wir sind sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben mehr neue Lehrkräfte unbefristet eingestellt als je zuvor. Unser Seiteneinsteigerkonzept, auf das wir nicht verzichten können, bewährt sich in der Praxis.
Das bedeutet, dass rund ein Drittel der 1.474 in Brandenburg neu unbefristet eingestellten Lehrer ohne echten Lehrerstudiumsabschluss unterrichten werden. Aus Sicht der Lehrergewerkschaft GEW ist das nicht unbedingt gut, weil spezielle Fähigkeiten zur Wissensvermittlung fehlen würden. Aber Seiteneinsteiger garantieren nun mal Unterricht, vor allem in Brandenburgs Randregionen, argumentiert Ministerin Ernst. Und sie setzt auch darauf, dass in den Familien mitgeholfen wird beim Lesen und richtig Schreiben lernen.
Jede vorgelesene Geschichte hilft Kindern beim Lesen, Lernen und miteinander sprechen, Kinder einen Einkaufszettel schreiben lassen. Das ist einfach wichtig, dass die Familie dort mithilft. Aber auch in den Schulen wollen wir durch mehr Üben und Wiederholen dafür sorgen, dass die Orthographieleistungen besser werden.
Immer wichtiger wird in den Schulen zwischen Wittenberge und Cottbus das digitale Lernen mit Tablets, Beamer und speziellen Tafeln. Und mittlerweile beteiligen sich 218 Schulen am gemeinsamen Lernen von Kindern mit und ohne Förderbedarf, so Ministerin Ernst.
Damit eine Schule heutzutage allen Herausforderungen gerecht wird, reichen Lehrerinnen und Lehrer oft nicht aus. Deshalb hat das Land sich auch mit vielen Sozialarbeitern zusätzlich beteiligt. Und wir haben auch nichts dagegen, dass die an Grundschulen eingesetzt werden. Ich finde, dass man diesen Weg auch in den nächsten Jahren noch weitergehen muss.
Das Pensum für Lehrerinnen und Lehrer, auch für Seiteneinsteiger, werde immer umfangreicher, warnt Günter Fuchs, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW. Darunter werde auch der Unterricht leiden.
Diese Frage der individuellen Förderung ist eine der großen Herausforderungen, vor der wir zukünftig stehen. Und das ist in der Vergangenheit nicht gelöst worden und wir sind da auch nicht besser geworden in diesem Schuljahr.
Ministerium und Gewerkschaft hoffen zum Schulstart, dass trotz der Lehrersituation der Unterrichtsausfall stabil bei 2% bleibt.
Außer dem Thema Schule gab es in dieser Woche auch zu einem anderen Dauerthema neue Nachrichten, zum Flughafen BER. Seit einigen Tagen laufen dort die sogenannten Wirkprinzipprüfungen. Der TÜV Rheinland prüft, ob die verschiedenen technischen Anlagen nicht nur einzeln, sondern auch im Zusammenspiel fehlerfrei funktionieren. 2 Monate sind für diese Tests eingeplant. Bisher, das betont Flughafenchef Lütke Daltrup immer wieder, läuft alles gut. Eine Garantie für den Eröffnungstermin im Oktober 2020 aber will der Flughafenchef trotzdem nicht geben. Thomas Rautenberg berichtet.
Nein, das wollte Flughafenchef Lüdke Dahldrup auch im Potsdamer Landtag nicht. Flughafenaufsichtsratschef Rainer Brettschneider zierte sich weniger, die entscheidenden Worte auszusprechen.
Für mich ist der Eröffnungstermin sicher.
Die finalen Technikprüfungen des TÜVs laufen seit einigen Tagen und bislang hat es wohl keine großen Probleme gegeben. Das könne sich natürlich mal ändern, gab Lüdke Dahldrup zu. Aber bei den sogenannten Wirkprinzipprüfungen seien mögliche Schwierigkeiten im Terminplan eingepreist.
Sollten Fehler auftreten, haben die Firmen die Chance, diese Fehler zu beseitigen. Und wenn es nötig ist, würde auch eine Prüfschleife wiederholt werden können.
Das klingt gut, viel zu gut nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre, sagte Grünen-Fraktionschef Axel Vogel nach der Sitzung des Sonderausschusses.
Der Vertreter des TÜV Rheinland hat deutlich gemacht, dass die Wirkprinzipprüfung nicht garantiert nach 41 Tagen mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen ist.
Auch der linken Abgeordnete Matthias Löhr hat, wie er sagte, die Botschaft gehört, nur fehle ihm immer noch der Glaube. Mängel, deren Beseitigung auf die Zeit nach der TÜV-Abnahme verschoben wurde und eine ungeklärte technische Frage, die jederzeit wieder zum Stolperstein für das Projekt werden könnte.
Beispielsweise reden wir ja über Dümbel, die noch nicht genehmigt sind. Das heißt, da stehen noch Genehmigungsverfahren vor. Wie die letztlich ausgehen, das weiß ich nicht.
Doch das Flughafenmanagement bleibt dabei. Bis zum Oktober 2020 ist alles im Lot. Dann wird der Flughafen BER eröffnen. Geflogen wird dort aber vielleicht schon vorher. Lüdke Dahldrup hat vorgeschlagen, dass die Flugbereitschaft des Bundes schon ein paar Monate vorher in Schönefeld Quartier machen könnte.
Wir haben der Flugbereitschaft geraten, im ersten Halbjahr 2020 zum BER zu gehen. Dann wäre man am neuen Standort und müsste sich nicht während der Umzugsphase, wenn wir von Tegel zum BER ziehen, neu organisieren. Es ist eigentlich alles da. Der Bund muss Müll bestellen. Und dann kann er einziehen.
Ginge der Bund auf den Vorschlag ein, würde es mit der Eröffnung des BER im Oktober 2020 in Tegel wohl keinerlei Flugbetrieb mehr geben.
Und damit nochmal zurück nach Berlin und zu einem kleineren Verkehrsmittel, das aber im Stadtverkehr ziemlich große Probleme macht. Der Elektro-Tretroller oder E-Scooter. Tausende der Flitzer sind seit 7 Wochen auf Berliner Radwegen und Straßen unterwegs und die Polizei meldet für diese kurze Zeit bereits 38 Verkehrsunfälle mit E-Scootern, 34 davon von den Rollerfahrern verursacht. 7 Menschen wurden schwer verletzt. Außerdem fahren viele Nutzer verkehrswidrig auf Gehwegen zu zweit oder angetrunken. Die Polizei habe ihre Kontrollen inzwischen verstärkt, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
Es gilt der Bußgeldkatalog, der auch für Pkw-Führer gilt. Das heißt, wer mit dem Handy am Ohr auf dem E-Scooter ist, zahlt auch 100 Euro und bekommt einen Punkt. Oder auch der junge Fahranfänger, der mit einem Bier fährt, läuft Gefahr, den Führerschein zu verlieren, so wie er es auch beim Pkw tut.
Zum Ärgernis sind die Scooter auch überall dort geworden, wo sie kreuz und quer abgestellt werden. Mitten auf Gehwegen zum Beispiel, wo sie zu Stolperfallen für Fußgänger und vor allem für Behinderte richtig gefährlich werden. Um mehr Sicherheit zu erreichen, haben sich nun die Polizeipräsidentin, Verkehrssenatorin Regine Günther und die Bezirksbürgermeister von Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln mit den Verleihern der E-Scooter auf neue Regeln geeinigt. In der Gegend um das Brandenburger Tor und vor dem Holocaust-Mahnmal können sie nicht mehr abgestellt werden. Die Anbieter blockieren dort die Parkfunktion in ihren Apps. Weitere Parkverbotszonen für E-Scooter sollen folgen. Für Friedrichshain-Kreuzberg hat Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann schon eine Idee.
Ganz an oberster Stelle stehen bei uns die grünen Anlagen vor allen Dingen.
Nach und nach sollen die Scooter dann generell von den Gehwegen verschwinden, sagte Verkehrssenatorin Günther.
Wir haben besprochen, dass wir die E-Scooter auf dem Straßenland abstellen wollen.
Berlin hat ab 2022 nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung wie zuletzt. Finanzsenator Kollatz sagte bei der Vorstellung der Finanzplanung, dass die Ausgaben mittelfristig nicht mehr so stark steigen könnten wie zurzeit. Jan Menzel berichtet.
Als schlechte Nachricht will der Finanzsenator das aber nicht verstanden wissen. Die Steuereinnahmen würden ja weiter wachsen, nur nicht mehr ganz so rasant. Berlin lege beim Bruttoinlandsprodukt weiter zu, sei beim Wachstum sogar Spitzenreiter unter den Bundesländern. Für dieses Jahr rechnet Kollatz erneut mit einem Haushaltsüberschuss. Es wäre der 8. in Folge. Doch klar ist auch, die Jahre, in denen lange Wunschlisten abgearbeitet wurden und das Geld mit vollen Händen ausgegeben werden konnte, sind vorbei. Wir werden Schwerpunkte setzen müssen, so die Mahnung des Finanzsenators auch an die eigene Koalition. Laut Finanzplanung sollen die Investitionen aber auch ab 2022 dauerhaft bei über 2,5 Milliarden Euro jährlich liegen. Das wäre deutlich mehr als im langjährigen Mittel. Auch die steigenden Kosten für seine Beamten und Angestellten könne das Land stemmen, ist Kollatz überzeugt. Allerdings werden auch hier die Begehrlichkeiten an Grenzen stoßen. Seit 2013 sind die Personalkosten in Berlin um 28% gestiegen. Zum Vergleich, in Hamburg betrug der Anstieg nur 18%. Neue Schulden sind grundsätzlich tabu, da ab kommendem Jahr die Schuldenbremse greift.
Und das war der landespolitische Wochenrückblick, nachzuhören auch im Inforadio-Podcast. Ich bin Holger Hansen und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Inforadio Podcast.